Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Maxli Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute aus Gründen wahrscheinlich nur eine eher kürzere Folge, aber ja, wir haben uns immerhin trotz der Karnevalszeit zu dritt zusammengefunden in der Runde. Ich bin Lukas und heute dabei ist einmal der Moritz. Hallo Moritz.
Und guten Tag.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Tag aus dem nicht ganz so närrischen Exil hier in Berlin.
Ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Folge, müssen jetzt hier nicht noch unsere Karnevalsbereitschaften großartig abklopfen. Und ja, dann wollen wir über das Spiel gegen Preußen Münster sprechen am Freitag. Ein Spiel, das natürlich dann ja so ein bisschen durch die Aktualität unter dem Eindruck der Nachricht des Todes von Peter Meyer stand. Tim, hast du so ein bisschen auf dem Schirm, wie viele Tore der für Fortuna eigentlich gemacht hat? Wir haben uns das gerade eben angeschaut und waren dann doch nochmal ja überrascht, wie viele das eigentlich gewesen sind.
Ja. Man muss natürlich so ein bisschen auch in Rechnung stellen, dass das damals ja noch eine andere Zeit war, aber auf jeden Fall kommt er trotzdem auf eine absolut gigantische Quote. Wenn ich das richtig recherchiert habe, sind das 118 Tore in 180 Spielen für Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, da wird so schnell aus dem momentanen Kader niemand herankommen und generell weiß ich nicht, ob wir zu unseren Lebzeiten noch so einen Goalgetter erleben werden. Leider haben wir ja Peter Meyer auch nicht Fußballspielen gesehen für unsere Farben. Aber wirklich eine Legende, die da von uns gegangen ist in der letzten Woche.
Ja, also ganz sicher ein ganz großer Spieler der 60er Jahre, sowohl irgendwie in der Regionalliga als auch in der Bundesliga, hat dann, glaube ich, auch im ersten Bundesligaspiel der Fortuna überhaupt den Siegtreffer erzielt, auswärts beim frisch gebackenen Europapokalsieger Borussia Dortmund, Fortuna damals als Aufsteiger. Also das ist schon einiges, ja, was halt der Verein und Peter Meyer eben zusammen erlebt haben. Und ich glaube, an dieses Peter Meyer, aus diesem fantastischen Video, das ihr hoffentlich alle kennt, ja, das wird irgendwie einfach immer unvergessen bleiben.
Ruhe in Frieden.
Ja, dann machen wir den ja etwas rohen Cut zum Spiel gegen Preußen Münster. Ja, ich glaube, die Tabellensituation war uns allen vorher klar. Super, super wichtiges Spiel. Eins von diesen sprichwörtlichen 6-Punkte-Spielen natürlich. Mit einem Sieg kann man sich doch relativ weit aus der Abstiegszone eben entfernen und richtig Tageslicht zwischen sich und die Münsteraner bringen. Ja, was passiert auf dem Feld? Anfang bringt Lundahl für die rechte Seite, erster Startelf-Einsatz nach der langen Verletzung, so dass man eben mit Lundahl und Lenz richtig Qualität auf den Außen hat. Und ja, interessanterweise rotiert Sima Suso für den gesperrten Kenneth Schmidt rein und nicht Jesper Dahland. Auch ein, ja, ich glaube, ganz wichtiger Fingerzeig für die nächsten Wochen. So dass ja, Suso eine, glaube ich, in dieser Saison neue Position halt für ihn spielt. Und ja, natürlich, dass ja auch relativ fluide immer interpretiert wird. Ich glaube, oft bei eigenem Ballbesitz geht dann Suso ja schon etwas weiter mit nach vorne, genauso wie das Kenneth Schmidt halt eben auch macht. Aber ursprünglich dachte ich, dass man das noch wesentlich stärker machen würde, aber letztendlich hat Suso dann eigentlich doch ziemlich 1:1 genau diese Kenneth Schmidt-Rolle übernommen, oder?
Ja, fand ich auch überraschend. Also als ich am Anfang gesehen habe, welche Nummern da aufgetaucht sind in der Startaufstellung, habe ich mir überlegt, ob man möglicherweise sogar auf eine Viererkette geht, aber im Prinzip ist Sima Suso ein so, wie man ja heute neudeutsch sagt, polyvalenter Spieler, dass er da 1:1 die Schmidt-Rolle ausgeführt hat. Und ja, es war in Anführungszeichen nur Preußen Münster, aber hat er ganz ordentlich gemacht, finde ich.
Würde ich auch sagen, ein bisschen Startschwierigkeiten. Also am Anfang fand ich ihn noch etwas unsicher, wirkte er. Aber ich hatte mir auch Gedanken gemacht, ob es vielleicht eine Viererkette ist mit so einem wirklich doppelten Sechser dann, um da dieses Zentrum, diese Raute von Münster irgendwie in Schach zu halten. Aber ja, man hat es so gespielt wie auch vorher. Trotzdem natürlich überraschend, dass Jesper Dahlland jetzt erstmal eine Pause bekommt. wart ihr sonst überrascht? Schinter ist wieder gestartet, was mich ja freut, weil wir alle ja seit Ewigkeiten immer hoffen, dass Schinter für immer bei der Fortuna einen Stammplatz haben wird. Wir können dann auch reingehen ins Spiel, aber ihr könnt auch noch eure Gedanken zur Aufstellung sagen.
Ja, nach dem Spiel jetzt gegen Münster stellt sich halt die Frage, ob das vielleicht die letzte Chance war, mal mit diesen drei Offensivpositionen zu agieren. So gut hat das dieses Mal nicht funktioniert, aber natürlich nach dem Tor im letzten Spiel war ich jetzt nicht so überrascht. Ich meine, was wären die Alternativen gewesen, stellt sich ja auch die Frage. Rasmussen kann man natürlich mal wieder von Anfang an bringen, aber die Frage stellt sich ja dann vielleicht schon im nächsten Spiel. Denn ich fand auch Schinter Appelkamp hat ein sehr unauffälliges Spiel gezeigt gegen Preußen.
Sehr unauffällig, auf jeden Fall, ja. Dem würde ich auch beipflichten. Also der hat auf jeden Fall allen Anlass gegeben, jetzt auch mit dem Spiel gegen Karlsruhe zusammen, dass man da halt irgendwie wieder über einen Wechsel nachdenkt. Aber es gibt ja eigentlich keine wirklichen Alternativen, die wirklich Sinn ergeben. Von daher mal sehen. Und ich meine, Appelkamp ist halt relativ unauffällig in dem Spiel gewesen, aber auch allgemein ist es ja, glaube ich, ein Spiel, das nicht durch eine Vielzahl von Höhepunkten glänzt. Der Start ist irgendwie eigentlich von beiden Seiten sehr verhalten. Münster kommt ganz gut irgendwie durch lange Bälle am Anfang mit so gegenläufigen Bewegungen in relativ gefährliche Positionen, aber auch ohne da Kapital draus schlagen zu können. Fortuna braucht eigentlich noch länger, um halt irgendwie mal ein bisschen gefährlich zu werden. Und interessanterweise wird Fortuna halt irgendwie gefährlich dadurch, und das finde ich wirklich spannend, dass das passiert, weil wir es jetzt eigentlich auch das erste Mal in dieser Saison und das erste Mal auch seit vielen, vielen Jahren gesehen haben. Und das muss man wirklich dann auch Markus Anfang und seinem Trainerteam mal zugutehalten, dass man es schafft, eben auch mal wirklich ein Offensivpressing zu spielen, ein Angriffspressing zu spielen und teilweise wirklich mit 5, 6 Leuten am 16er des Gegners attackiert, also natürlich nicht die ganze Zeit. Dafür hat man, glaube ich, weder die richtigen Spieler im Kader noch die richtigen Fitnesswerte. Also dass Fortuna zu den fittesten Mannschaften in der Liga gehört, das glauben wir, glaube ich, auch alle nicht. Aber man kann das jetzt immerhin mal situativ einsetzen, macht das halt auch immer wieder und schafft es dann halt irgendwie auch das ein oder andere Mal, damit eben auch genügend Druck zu erzeugen. Und und ich glaube gerade in der 18. Minute dann, das ist vielleicht irgendwie eine der wenigen Situationen, über die wir wirklich mal sprechen müssen, über konkrete Situationen in dem Spiel, weil es eben die größte Chance der Fortuna wahrscheinlich in dem ganzen Spiel ist, kann man eben damit einen individuellen Fehler erzwingen und bekommt eben einen indirekten Freistoß. Ich glaube, wir hatten das in der Gegnervorschau letzte Woche angesprochen, dass Münster eigentlich immer ganz gut hinten raus spielt, aber das ist eigentlich immer einen, ich glaube, Tim, du hast das den Johannes Schenk des Tages genannt, dass es so einen Patzer irgendwie da hinten gibt, wenn der Torwart irgendwie hinten raus spielt. Und das passiert dann eben auch, bringt seinen Mitspieler unter Druck, der spielt halt zurück, so dass halt Schenk den Ball 2 Meter vorm Tor irgendwie in die Hand nehmen muss. Und man bekommt halt eben diese seltene Situation, die es, glaube ich, in den 90ern noch wesentlich häufiger gab. Also ich erinnere mich, dass das halt irgendwie zu Beginn meiner Fußballfan-Sozialisation immer mal wieder vorgekommen ist. Mittlerweile sieht man das eigentlich kaum noch. Man bekommt diesen indirekten Freistoß aus wenigen Metern, führt den dann aber leider viel zu schlecht aus. Und ich glaube, in den Interviews nach dem Spiel hat irgendwie jetzt Muslia da auch die Schuld auf sich genommen, dass das ja anders geplant war, dass er da halt irgendwie falsch agiert hat. Und ich glaube, man schießt letztendlich sogar den eigenen Mann an, weil man eben auch noch zwei eigene Spieler auf die Torlinie dazustellt, habe ich ehrlicherweise nicht so ganz verstanden. Also die sollten wahrscheinlich so ein bisschen den Weg frei blocken, aber das geht ja komplett schief.
Jetzt hast du einiges schon abgeräumt, aber die Situation war natürlich bemerkenswert, würde ich sagen. Aber ja, es ging anscheinend, gab es da einen Kommunikationsfehler zwischen Lenz und Muslia. Schade. Auch die Situation, die dann direkt nach dem Freistoß entsteht, wird ja auch wieder kläglich vergeben. Ja, ich wollte noch ein bisschen was so zur generellen Spielweise sagen. Also man versucht meiner Meinung nach, diese beiden neuen, in Anführungszeichen, Außen einzusetzen, um nach vorne zu kommen, was wahrscheinlich auch Sinn macht. Du hattest ja wirklich eine hervorragende Gegnervorschau gemacht, muss ich dich noch für loben. Sowohl das Pressing hast du angesprochen, als auch die Flügel, die bei Münster eher etwas lahm sind. Ich denke, Markus Anfang hat sehr genau zugehört, was du da vorbereitet hast, weil man versucht es ja genau so. Das Pressing fand ich auch einfach mal eine positive Side Note so. Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass man eben fitter wird. Das sagt ja Anfang, dass man am Anfang als er übernommen hat, doch auch wirklich nochmal die Fitnesswerte verbessern musste, der Fortuna. Also vielleicht, ja, hat das wirklich was auch damit zu tun. Aber es funktioniert ja ganz gut und Münster schafft es ja auch quasi gar nicht hinten raus zu spielen. Da kann man wirklich das Aufbauspiel komplett zum Erliegen bringen, bis auf diese paar langen Bälle. Aber das altbekannte Problem der Fortuna ist ja dann und auch in diesem Spiel wieder die große Frage, wie wollen wir Tore schießen? Und ja, man versucht es irgendwie über die Außen. Eigentlich das Erfolgsversprechendste ist eigentlich, wenn Kastenmeier einen Diagonalball auf einen der Außen spielt, vornehmlich auf Lundahl. Die kommen dann immer mal an und man hat ein bisschen Platz, aber ansonsten ja, kommen dann da vorne so Flanken bei rum, die an Freund und Feind vorbeisegeln und es ist schon alles wieder eher etwas elendig, würde ich sagen.
Ja, korrekt. Also im Prinzip in der ersten Halbzeit muss man den Schenk des Tages eigentlich pflücken. Ansonsten ist da nicht viel passiert. Du hast es korrekt beschrieben, wie man es probiert hat, eigentlich auch sinnvoll, aber da muss die Flankenqualität einfach viel, viel größer sein, sodass dann zur Halbzeit auch ein X-Goal-Wert von 0,3 da bei Fortuna nur steht. Und da ist halt dieser indirekte Freistoß ja schon drin. Bei Preußen Münster geht das in den Promille-Bereich und ja, so fühlte sich die erste Halbzeit auch an. Also wirklich mit die schwächste Halbzeit, wenn man beide Mannschaften zusammen sieht, an die ich mich erinnern kann in der letzten Zeit.
Ich meine, dass es bei Münster in den Promille-Bereich geht, ist vielleicht auch nochmal als eine kleine positive Note zu verzeichnen. Die Fortuna verteidigt sehr stringent, sehr gut. Ich finde, es ist sehr gut abgeklärt, wer wann rausrückt auf den Münsteraner aus der Dreierkette. Das funktioniert alles ziemlich gut und Tanaka da als Anker vor der Dreierkette. Das ist schon sehr solide verteidigt und dieses Tiki-Taka des Münsteraner kommt nicht zur Entfaltung.
Ja, ich finde auch, das ist wirklich eines der ganz großen positiven Dinge, die wir jetzt halt irgendwie mitnehmen können. Und man kann halt eben aus diesem Münsterspiel ja schon eben auch ein paar positive Dinge mitnehmen, bei allem Ärger. Das ist halt einfach, das Zentrum in dieser Rückrunde ist halt mehr oder weniger geschlossen. Das schaffen Azuzi und Tanaka gegen den Ball einfach sehr, sehr gut. Darauf kann man sich erstmal verlassen und das ist eine wichtige Qualität. Und irgendwie hinten mit Iguli als Abwehrchef funktioniert das halt auch super, wenn der dabei ist. Ist halt auch einfach immer sofort Tim Oberdorf irgendwie etwas besser, weil einfach diese Verantwortung von ihm genommen wird. Ja, das ist halt erstmal gut. Man lässt halt wirklich nach hinten überhaupt nichts zu. Und ja, und dass es jetzt eben auch mit Lundahl und Lenz halt diese beiden Außenspieler gibt. Und weiß ich nicht, auch gerade Lenz hat mir ganz gut gefallen, weil er ja, weil man wirklich dann auch merkt, dass er halt nicht nur dem Spiel einiges gibt, sondern dass er wirklich auch als diese Art Führungsfigur, als Leader auf dem Platz teilweise auftritt. Sowohl mit Ansagen für die eigene Mannschaft, aber auch mal einen Gegner halt einfach mal zusammenscheißt, wenn da halt irgendwie was nicht funktioniert. Also es ist, glaube ich, einfach was insgesamt dieser Mannschaft wirklich fehlt. Und wenn Lenz halt wirklich das jetzt dieser Mannschaft geben kann, ist es sehr, sehr viel wert. Ja, es geht dann in die zweite Halbzeit. Preußen Münster bringt Oliver Batista Meyer, den bisher eigentlich besten Spieler der Saison, der ja erstmal irgendwie, wie gesagt, auf der Bank Platz nehmen muss. Hatte ich ein bisschen Befürchtungen für, allerdings bleibt er dann eigentlich genauso blass wie, oder mehr oder weniger genauso blass, wie halt beide Mannschaften halt in der ersten Halbzeit auch schon gewesen sind und kann dann auch dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken. Leider bleibt es halt eben auch bei Fortuna so, dass eigentlich alles, was man im letzten Drittel probiert, ob das halt mögliche Schüsse sind, vor allen Dingen aber Flanken oder halt der letzte und vorletzte Pass im letzten Spieldrittel, funktioniert eigentlich nichts.
Ja, also was auch nochmal Passquoten angeht, da unterbietet sich in diesem Spiel Fortuna auch selber. Also wenn man in der Saison bei einer Passquote von 82% steht, dann ist das schon augenfällig, dass man an diesem Tag nur auf 75% kommt. Und im Prinzip so sieht's halt auch aus, ne? Also die vorletzten, drittletzten Pässe funktionieren nicht und so kommt man halt auch überhaupt gar nicht zu Torgefahr. Und das ändert sich im Prinzip ja in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit auch überhaupt nicht zur ersten Halbzeit. Also es bleibt genauso zäh, das Spiel, so dass ich dann wirklich froh war, dass man in der 62. Minute endlich mal einen Impuls von außen gegeben hat, indem man dann Emma für Lundahl bringt. Und das hat ja auch durchaus einen Einfluss auf das Spiel gehabt.
Ich würde noch sagen, was sich ein bisschen ändert, ist, dass die Fortuna in der ersten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz hat und das kippt dann in der zweiten Halbzeit wieder mehr Richtung Münster, weswegen man dieses Gefühl, was man in der ersten Halbzeit hatte, dass es wirklich ganz, ganz harmlos ist von Münster und dass man das Spiel in unter Anführungszeichen kontrolliert, ohne dass aber was bei rumkommt, dass dieses Gefühl auch ein bisschen abgeht. Also ich hatte das Gefühl, es wird die schwächere zweite Halbzeit, ja, einfach weil Münster ein bisschen mehr ins Spiel kommt. Auch da kommt ja nicht so viel Gefährliches bei rum. Was ich aber noch ganz kurz, weil ich es gerade vergessen habe, anmerken wollte, diese Flanken, die dann die ganze Zeit kommen und vorbeisegeln, das sind ja teilweise auch einfach Situationen, wo man sagen muss, man hat eigentlich eine ganz gute Boxbesetzung. Man ist da mit 3-4 Leuten in der Box, also so von wegen, man macht schon irgendwie einiges richtig, die Spieler wissen, wo sie hinzurennen haben. Und dann, ja, die von Tim angesprochene Passquote und diese Flanken, die alle ins Nichts segeln, müssen das dann auch alles wieder zunichte.
Ja, absolut symptomatisch eigentlich für das, was du gerade beschreibst, Moritz, ist ja in der 64. Minute direkt nach dem Wechsel, wo Emma dann kommt, diese Freischusssituation von der rechten Seite, wo es halt einen super Freischuss von Muslia gibt, in genau auf den Elfmeterpunkt, und da wirklich halt, glaube ich, drei Fortunen halt keinen Gegenspieler haben und der Ball kommt dann ausgerechnet wirklich eigentlich in die perfekte Höhe, im perfekten Timing zu Cedric Itten, also genau der Spieler, wo man eigentlich auch davon ausgeht, dass der den Ball in dem Augenblick von allen halt am besten gesetzt bekommt. Und er trifft einfach den Ball nicht. So, also richtig, richtig ärgerlich, weil man es bei ihm eigentlich am allerwenigsten erwarten würde. Und dann musst du vielleicht auch einfach mal an so einem Tag halt mit einer Standardsituation treffen, wenn du ansonsten so harmlos bist. Und da kriegst du es dann wirklich einmal hin. Und es funktioniert halt eigentlich nicht. Und es ist sehr, sehr ärgerlich. Also ich glaube, Itten kann man das noch am meisten verzeihen von allen. Aber es ist halt einfach an so einem Tag unglaublich bitter, weil einfach niemand sonst Gefahr ausstrahlt. Besonders Asusi würde ich da, glaube ich, jetzt auch nochmal ganz speziell kritisieren wollen, der es natürlich wie immer gegen den Ball gut macht, aber also ich weiß nicht, wie viele Situationen der hatte. Ich habe am Ende aufgehört zu zählen, wo er halt einfach im letzten Spieldrittel ja, entweder eine unglaublich schlechte Entscheidung trifft und dann halt ja, einfach diese großen Schwächen hat beim Torschuss, im Passspiel und bei den Flanken. So, das sind einfach vier ganz, ganz große Schwächen, die er hat. Und das ist halt super, super bitter, weil ja, das einfach immer wieder dafür sorgt, dass man letztendlich so unglaublich harmlos bleiben muss. Und es kann nicht wahr sein, wenn ich mir ansonsten diesen Kader angucke, dass wir 5 Tore weniger geschossen haben als die ja, Mannschaft, die halt in puncto Toren auf Platz 17 in der Liga steht, dass wir da so abgeschlagen halt letzter sind. Und solange sich das nicht ändert, sehe ich auch ehrlicherweise schwarz, wie wir da unten halt wirklich einmal wirklich rauskommen wollen. Also ich sehe es wirklich nicht. Auch wenn, und das hast du ja gerade auch schon angesprochen, Tim, es da jetzt mal wieder den einen kleinen Lichtblick gibt, dass ja vielleicht in Zukunft Emma auch mal wieder ein Faktor werden könnte. Dem hat das ja anscheinend sehr, sehr gut getan, dass er jetzt mal 2x90 Minuten einfach komplett auf der Bank gesessen hat und reißt da dann in meinen Augen eigentlich das bisher beste Spiel der Saison ab. Ist wirklich ein Faktor, hat 2 richtig, richtig gute Dribblings, wo er sich durchsetzen kann und dann irgendwie an der Grundlinie in den Strafraum eindringt. Und dann letztendlich wird er halt dann jeweils in beiden Situationen nichts draus. Aber das sind wirklich Sachen, das haben wir von ihm diese Saison noch gar nicht gesehen. Ganz, ganz hervorragend. Und ich glaube halt wirklich, dass ja eben diese längere Pause ihm da gut tut. Weil ich glaube, genau wie Appelkamp ist Emma halt auch ein Spieler, der immer dann am besten ist, wenn ja, wenn er halt nicht wichtig ist, ne, wenn es halt nicht auf ihn ankommt. So, und ich glaube, diesen sowohl Appelkamp auch als Emma immer wieder das zu vermitteln, dass es im Grunde gar nicht auf sie ankommt, ist wahrscheinlich der Hauptfaktor, wie man halt das Beste aus ihnen herausholen kann.
Was ich kurz da ergänzen will, ist, je nachdem, wo es dann der Schuh drückt, ob auf links oder ob auf rechts, die beiden guten Situationen von Emma in seiner Spielzeit, die du angedeutet hast, sind ja sowohl auf links als auf rechts. Das heißt, je nachdem, auf welcher Seite man da vielleicht von der Bank nachlegen will oder, keine Ahnung, vielleicht spielt er sich auch wieder in die Startelf, kann man ihn ja auf beiden Seiten ganz gut einsetzen. Das ist auf jeden Fall auch ein absoluter Pluspunkt für Emma, der ihn vielleicht noch die eine oder andere Spielminute mehr in dieser Saison bringen wird, wenn er denn jetzt auf dem aufsteigenden Ast ist. Ich bin da immer vorsichtig, wenn es nur eine halbe Stunde war, aber zu hoffen ist das.
Auch das würde ich eben wieder als eine der kleinen positiven Side Notes aus dem Spiel mitnehmen, dass man jetzt tatsächlich auf beiden Außenpositionen jeweils mal wechseln kann und es dann ein bisschen das Spiel verändern kann, so. Und wenn Lundahl da sein Gegenspieler die ganze Zeit platt läuft und dann ein Emma kommt, der ja wirklich, wenn er seinen Pace auf den Platz kriegt, der einzige ist von im Kader, der ja wirklich bis zur Grundlinie durchgeht und sich da durchsetzen kann und dann entweder eine Ecke oder eine Flanke hinkriegt. Die eine Situation, wo er auf Zimbo flankt, ist ja auch wirklich haarscharf, so, das ist super, dass man da einfach wirklich eine Variabilität hat, die nicht so ein aus der Not geboren spielen jetzt mal folgende Spieler auf folgenden Positionen, sondern man hat einfach echte Optionen, die man unterschiedlich einsetzen kann. Und das würde ich auch einfach nochmal als ja kleines positives Ding mitnehmen aus dem Spiel.
Dennoch finde ich auch, mit der Einwechslung von Ioa wird man natürlich vorne gefährlicher, wie wir schon angedeutet haben, aber ich finde auch, ab diesem Wechsel kommt auch Preußen Münster dann doch noch zu ein paar mehr Abschlüssen. Würde ich jetzt nicht nur an Ioa festmachen, sondern auch Preußen Münster ändert da noch einige Dinge, so dass man mit ein bisschen Pech dieses Spiel ja auch sogar noch verlieren kann. Also ich erinnere mich da an diesen Distanzschuss von Meierhöfer, wo Jeckel da den ja, Kopf dazwischen bekommt. Hui. Also, wenn man richtig, richtig Pech hat, dann geht man mit einer Niederlage aus diesem Spiel raus, was nicht verdient gewesen wäre, aber durchaus auch im Bereich des Möglichen gewesen wäre jetzt für alle, die das Spiel nicht gesehen haben. Das sollte man schon erwähnen.
Absolut. Also gerade, weil es dann ja auch noch ganz kurz vor Schluss noch eine weitere Riesenchance eigentlich gibt, wo halt Ter Horst von Münster halt auf rechts halt durchbricht und dann irgendwie in die Mitte gibt und der eingewechselte Tobias Raschel einfach vergisst seinen Fuß da reinzuhalten. Also der hat einfach schon mehr oder weniger abgeschaltet. Also das sind mit die größten Chancen im Spiel eigentlich. Und auch wenn Fortuna eigentlich ständig überlegen ist, muss man wirklich sagen, aufgrund von diesen beiden Chancen, die du da gerade ansprichst, hätte man sich am Ende halt wirklich nicht beschweren können, wenn man das halt verliert. Einfach weil man sich halt dumm genug angestellt hat den Rest der Zeit über und einfach aus dem, was Münster anbietet, halt eben auch nichts gemacht hat.
Sie beschweren
trotzdem muss man halt vielleicht.
Das kannst du uns jetzt hier nicht. Wir können uns immer beschweren. Wir dürfen uns immer beschweren über das, was da passiert.
Vor allem können wir uns auch speziell in dieser Situation darüber beschweren, finde ich, dass Ter Horst überhaupt noch auf dem Platz steht. Denn direkt nach Anfang der Halbzeit muss er in meinen Augen eigentlich vom Platz fliegen. Ich weiß nicht, ob er das ähnlich sieht, aber hat er irgendwie schon gelb bekommen. Und checkt dann, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es ist, ein Verteidiger der Fortuna, der an ihm vorbeiläuft, als der Ball längst weg ist, also Ball nicht mehr in der Nähe ist, checkt ihn halt wirklich einfach um und halt eben auch so in Richtung Gesicht eigentlich eine ganz, ganz klare gelbe Karte. Also da muss man zwar jetzt auch sagen, gut, das ist jetzt keine gelb-rote Karte, die man irgendwie fixiert hat oder die man forciert hat durch besonders gutes Offensivspiel oder so, aber trotzdem, wenn Münster sich da so dumm anstellt, muss man eigentlich sagen, dass die Fortuna da eigentlich eine ganze Halbzeit lang halt mit einem Mann mehr spielen muss und das wäre ja auf jeden Fall relativ interessant gewesen, ob dann halt Münster das wirklich schafft, dann irgendwie aus so einer tiefen Verteidigung diesen Punkt über die Zeit zu bringen, weil das ist nämlich eigentlich nichts, was sie besonders gut machen, dieses tiefe Verteidigen, von daher ist es sehr ärgerlich.
Zu Recht, ja.
Ja, alles in allem, finde ich, hat einem der Freitag mal wieder deutlich gemacht, warum man in dieser Saison bei keinem Spiel 2 Tore mehr geschossen hat als der Gegner. Ne? Also das hat man ja jetzt einfach nach 21 Spielen, 22 Spielen noch nicht geschafft, mal mit 2 Toren Vorsprung zu gewinnen. Und am Freitag war einfach das Bilderbuchbeispiel, an dem man sehen konnte, warum nicht.
Es mangelte nicht daran, dass zu wenig Platz war, weil Münster das so krass gut gemacht hat. Münster hat immer wieder was angeboten. Aber wenn eben schon der vorvorletzte Pass einfach wieder versandet, dann ja, und man sonst irgendwie sich mit Flanken behilft. Es ist wirklich ein Elend.
Dieser indirekte Freistoß, den nicht nutzt und so weiter und so fort. Also wow. Also ehrlich gesagt, schön ist es natürlich, dass man zu 0 gespielt hat, aber ja, mit nur 0-0 wird man da unten nicht rauskommen. Und ich weiß nicht, wie viel ihr noch zum Spiel zu sagen habt, aber diese Bestandsaufnahme macht mir für den weiteren Saisonverlauf enorme Bauchschmerzen.
Ich werde ruhig mit dem Spiel jetzt.
Ja, also ich finde schon auch, dass man wirklich nochmal positiv erwähnen kann, dass man jetzt halt dreimal in Folge gepunktet hat. Ich glaube, ich hatte das in der letzten Folge falsch gesagt, hätte ich nämlich gesagt, das wäre die Chance, das allererste Mal in dieser Saison 3 Spiele in Folge ungeschlagen zu bleiben. Es war nicht die erste Chance, sondern es war das zweite Mal und interessanterweise hat man das genau bei der gleichen Konstellation der Gegner in der Hinrunde auch geschafft, nämlich Paderborn, Karlsruhe und Münster. Aber dass man jetzt halt aus diesem KSC-Spiel und dem Münster-Spiel gerade, dass man da halt nur 2 und nicht 6 Punkte draus geholt hat, das ist unfassbar bitter, weil es einfach 2 Mannschaften sind, die gerade zu den 3-4 schwächsten Mannschaften in der Liga gehören. Man war besser, man hat es aber überhaupt nicht geschafft, eben genug Gefahr zu entwickeln. Und in diesen Konstellationen jetzt da unten, wo das so eng ist, ist es einfach unfassbar bitter. Und wir haben ja theoretisch sowieso einfach immer einen Punkt weniger, weil wir halt dieses schlechte Torverhältnis haben. Und Ja, und die Gegner werden jetzt halt andere sein in den kommenden Wochen. Das sieht jetzt zwar im Augenblick ja noch relativ positiv aus vom Tabellenplatz her, aber ich glaube, das trügt halt total. Und ja, da reicht halt ein Spieltag oder beziehungsweise auch ein halber Spieltag. Ich glaube, gerade parallel laufen ja auch noch zu unserer Aufnahme laufen drei Spiele in der zweiten Liga. Wo man halt, je nachdem, wie die ausgehen, halt sofort wieder unten drin stecken kann. Und ja, und ich glaube, die Gegner eben in den nächsten Wochen ja, lassen nicht darauf hoffen, dass wir da mal irgendwie in so eine Art Punkteserie halt kommen können, weil Fortuna hat ja, glaube ich, in dieser Saison deutlich gezeigt, dass man vor allen Dingen gegen die Mannschaften, die halt auch wirklich unten drin stehen, Punkte holen kann, aber gegen die von oben halt eher nicht so gut. Deswegen würde ich wirklich nicht davon ausgehen, dass wir da jetzt viele Siege holen werden. Und das lässt mich einfach so ein bisschen vermuten, dass wir da jetzt eine sehr, sehr lange Zeit und wahrscheinlich eben auch wirklich bis zum Ende der Saison unten drin hängen werden. Und ja, und ich glaube wirklich mit dieser Truppe ja wirklich dann bis zum Ende Abstiegskampf spielen zu müssen. Also ich glaube, da gibt es, da würde ich eigentlich fast allen Mannschaften, die da unten drin stehen, ganz am Ende der Saison halt mehr zutrauen, weil dass da halt viele vom Kopf her irgendwie nicht so richtig für im Abstiegskampf angekommen sind, für den Abstiegskampf bereit sind. Das haben wir jetzt halt sehr, sehr häufig gesehen. Also das macht mir sehr, sehr große Sorgen. Auch wenn man natürlich jetzt immer sagen kann, hey, es geht wirklich deutlich aufwärts. Man hat jetzt seit Mislintat da ist 11 Punkte aus 6 Spielen geholt. Das hat alles, hat alles irgendwie einen positiven Turn bekommen. Aber ob das am Ende ausreichen wird, weiß ich nicht.
Ja, wobei ja auch die anderen Mannschaften da unten konstant punkten, weil man ja ganz ehrlich sein muss, abgesehen von dem ultimativ jetzt auf diesen Sandwich von vergebenen Punkten folgenden Spielen, man zwar keine 6-Punkte-Spiele haben wird, aber das Ganze ist ja so eng, dass da ja ein 6-Punkte-Spiel nach dem nächsten ansteht und sich irgendwer davon den Teams, die unsere direkte Konkurrenz sind, immer 3 Punkte einheimsen wird. Von daher wird es halt, wie gesagt, mit Unentschieden nicht klappen. Ja, und ich denke mal, bis weit in den April, wenn nicht in den Mai hinein, werden wir hier auch auf die Tabelle gucken.
Wobei die Tabelle ja wirklich erst aussagekräftig sein wird am letzten Spieltag. Also wenn man sich einfach die Tabellenstände anguckt, dann lügt die Tabelle ja quasi. Also wir sind nicht im Mittelfeld, wir sind mitten im Abstiegskampf, egal was für ein Tabellenplatz da jetzt gerade steht. Ja. Wollen wir auf den kommenden Gegner schauen?
Ja, das können wir gerne machen. Denn ja, ich glaube, wir haben es gerade eben ja auch schon so leicht angerissen, dass die Aufgaben jetzt erstmal vielleicht ein bisschen schwieriger werden, als es Karlsruhe und Münster gewesen sind. Und da kriegt Fortuna jetzt nächste Woche mit einem ziemlichen Brocken zu tun. Es geht auswärts nach Darmstadt und die sind ja in dieser Saison ein ziemliches Top-Team und auch wirklich relativ gut drauf. Ja, zu Hause mit 8 Siegen und 3 Unentschieden, die beste Mannschaft der Liga in den Heimspielen, das ist ja schon mal nicht die allerbeste Nachricht, sind außerdem seit 12 Spielen in der Liga ungeschlagen. Das ist ja auch relativ gut, würde ich sagen, und haben eben auch aus den letzten 18 Spielen gerade mal eins verloren. Also die Erfolgsstabilität in Darmstadt ist halt wirklich riesig. Und ja, selbst jetzt am Wochenende hat man dann wie mal ein nicht so gutes Spiel erwischt. Man musste ja den vielleicht besten Sturm der Liga mit Isaac Lidberg und Fraser Hornby ersetzen. Das war das erste Mal seit über einem Jahr und ja, erwischt dann generell kein gutes Spiel in Darmstadt irgendwie unter Schnee. Sehr, sehr widrige Bedingungen und ja, liegt dann zur Pause 2:0 zurück, aber man schafft es dann halt eben trotzdem auch in so einem Spiel, wo eigentlich alles gegen dich läuft, noch mit 2 Toren nach Standards von einem Innenverteidiger dann da 2:2 zu spielen. Und das ist halt eigentlich das Ding, dass das halt so ja, wenn es halt maximal schlecht für dich läuft, holt halt Darmstadt halt einen Punkt und das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja, ganz großer
Braunschweig,
Pluspunkt.
Sorry. In Braunschweig, du hast gesagt, in Darmstadt, wollte ich nur kurz korrigieren.
In Braunschweig, genau, ja. Danke. Ja. Großer Pluspunkt für Darmstadt in der Saison ist auf jeden Fall die Konstanz. Man kann eigentlich fast immer auf dieselbe Startelf setzen. Außerdem ist der Kader fast der gleiche wie im letzten Jahr. Das hilft natürlich extrem weiter. Man ist da extrem eingespielt in meistens so einem 4-4-2-System. Ja, und wie ich gerade schon ja angerissen habe, man kann eigentlich auf das beste Sturmduo der Liga zählen. Isaac Liedbeck hat schon 12-mal getroffen, so ein richtiger Strafraumstürmer. Sein kongenialer Partner Fraser Hornby ist so ein bisschen die Allzweckwaffe, hat auch schon 8-mal getroffen, 7 Vorlagen, hat irgendwie so ein bisschen was von allem. Ist groß, dafür technisch relativ stark. Ziemlich beweglich, relativ schnell, also wirklich auch kreativ. Also da, gerade bei dem, glaube ich, kann man fest davon ausgehen, dass der nächstes Jahr nicht mehr in Darmstadt spielen wird. Und und auch sonst ist wirklich einige offensive Qualität halt irgendwie da. Mit Marco Richter hat man auf einem von diesen beiden Flügelzehner-Positionen einen der besten Assistgeber in der Liga. Hat mit Kilian Corridor einen sehr vielseitigen und dritte Option für diese beiden Positionen ist mit Luca Marseiler. Ein Spieler, der sehr schnell ist, aber eben auch sehr handlungsschnell ist. Und diese Spieler strahlen halt einfach immer eine Gefährlichkeit aus. Und wer auch immer von diesen rein für die Flügelzehen dann halt später noch reinkommt, kann auf jeden Fall und wird eigentlich auch immer noch mal das Spiel irgendwie in der Statik ein bisschen verändern. Ja, dann aber ist Darmstadt schon auch eine Mannschaft, die über die Defensive kommt. Man hat eher einen passiven Ansatz, also man hat in den meisten Spielen weniger Ballbesitz als der Gegner. Hat aber trotzdem, wenn man dann den Ball hat, ein relativ gutes Positionsspiel, was man irgendwie dann auch daran erkennen kann, dass die beiden zentralen Mittelfeldspieler mit Kai Kleefisch und Akiyama eine sehr, sehr hohe Passquote haben. Ziemlich interessant. Sind nur 2 von 3 Mittelfeldspielern überhaupt in den Top 10 der Liga, die da auftauchen. Also eigentlich tauchen da nur Verteidiger auf. Und das ist gerade bei den Spielern schon mal ziemlich bemerkenswert. Also es liegt wirklich daran, dass es ein gutes Positionsspiel eben gibt und dass halt sehr viele lange Bälle aus der Abwehr gespielt werden zur Spieleröffnung und dass sie dann auch da so ein bisschen übersprungen werden, die zentralen Mittelfeldspieler. Also das ist ein ganz, ganz klarer Ansatz bei Darmstadt. Schon noch einfach ruhig mal den langen Ball schlagen, die Stürmer den festmachen und ablegen lassen. Und diese Bälle werden halt eben größtenteils aus der Abwehr gespielt, meistens von Patrick Pfeiffer. Dann der letzte Faktor, glaube ich, für diese hohe Erfolgsstabilität bei Darmstadt in dieser Saison sind einfach die Standards. Also da ist man sowohl im Verteidigen von Standards ziemlich weit oben in der Liga, als auch im offensiven Ausführen von Standards. Und wenn du halt ja eigentlich in jedem Spiel statistisch die bessere Mannschaft bei Standards bist, dann hilft dir das eben in dieser engen Liga extrem weiter. Und das ist natürlich was, wo die Fortuna gucken muss, dass man da zumindest irgendwie auf Augenhöhe kommt, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben da am Wochenende.
Das ist schön. Du hast mir gerade erklärt, warum Darmstadt bei den Laufstatistiken so mittelmäßig bis in Anführungszeichen schlecht ist. Das hat mich ein bisschen fasziniert. Die sind tatsächlich bei den intensiven Läufen 17. und bei den Sprints und gelaufenen Kilometern irgendwo im unteren Mittelfeld. Aber Positionsspiel, lange Bälle, Standards, das erklärt's. Ist ja trotzdem krass, wie erfolgreich das gerade ist, ne? Das ist ja schon Hammer irgendwie.
Eine wichtige Info habe ich noch vergessen, so als kleines Nugget und als etwas, das einem vielleicht so ein bisschen Hoffnung geben könnte. Es ist halt nicht hundertprozentig klar, ob Liedberg und Hornby bis zum nächsten Spiel wieder dabei sind. Liedberg ist jetzt, glaube ich, schon 2 Spiele ausgefallen mit einer Verletzung und Hornby jetzt ausgefallen wegen einer Erkrankung. Der kommt wahrscheinlich zurück, aber es ist halt eben nicht zu 100% klar und eben auch nicht, ob die wirklich in Topform sein werden. Also das ist vielleicht was, woran man sich so ein bisschen klammern kann.
dass wir mit Eguli ja wirklich einen sehr guten Kopfballspieler haben, der ja auch in dem Spiel jetzt gegen Münster wieder doch da sehr solide ist. Und das gibt einem ein bisschen Hoffnung, dass man eben die Standards gut verteidigt bekommt. Zumindest die, die oben rum kommen.
Aber ob das dann reichen wird, also
ja.
Letztlich haben wir gerade gehört, wie Darmstadt dieses Jahr zu Hause performt hat. Und wir wissen ja auch, wie seit der Übernahme von Markus Anfang die Fortuna auswärts performt hat. Also ich sag mal, ich glaube, wir alle Fortuna-Fans werden mit einem Punkt aus Darmstadt sehr, 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 sehr zufrieden. Und auf der anderen Seite kann man ja auch sein Torverhältnis nicht noch, es ist ja eigentlich kein Faktor mehr in dieser Saison. Also ich hoffe einfach, ja, dass man da gut aussieht und sich ein bisschen Selbstvertrauen holt. Viel mehr kann man als Ziel erstmal gar nicht ausgeben.
Oh, würde ich auch sagen.
Ja, da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht überrascht uns die Fortuna ja wirklich und bleibt auf diesem positiven Weg. Und ja, darüber werdet ihr dann in der nächsten Woche mehr hören, wenn wir darüber sprechen werden.
Jo, dann macht's nicht gut. Viel Spaß beim Zug morgen. Und wir hören uns.
Tschüss. Jo. Ciao und hello.